SWR 1. SWR 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
Unser SWR 1 Meilenstein-Album in dieser Woche kommt von Phil Collins. But Seriously heißt es, also jetzt mal im Ernst. Also das heißt, es ist übersetzt. Und es ist für Phil Collins Verhältnisse damals, Ende der 80er, durchaus ein sehr ernstes Album. 30 Jahre ist es am 7. November geworden und wir feiern diesen runden Geburtstag genau jetzt. In Deutschland war But Seriously noch erfolgreicher als der Vorgänger No Jacket Required. Weltweit liegt es auf Platz 2 von den erfolgreichen Collins-Alben. Vielleicht kam es in Deutschland so gut an, weil But Seriously musikalisch wieder ein bisschen kantiger ist, als dieser typische 80er Mainstream-Sound, den Collins da gemacht hat, obwohl er natürlich noch durchhörbar ist. Also weltweit 2-mal Gold, 59-mal Platin, 1-mal Diamant, das macht zusammen mehr als 14 Millionen verkaufte Alben. Wir diskutieren diesen grandiosen Erfolg. Es geht aber auch um ernste Songs, den 80er-Sound und die musikalische Nachhaltigkeit von Phil Collins' Werk. Bei mir im Studio sind aus der SWR1 Musikredaktion Katharina Heinius.
Hallo.
Und Dave Jörg.
Hi.
Ich bin Frank König. Und jetzt kommt schon mal der Opener von But Seriously. Hier kommt Hanging Long Enough. Collins, Hanging Long Enough vom SWR1 Meilenstein-Album But Seriously, Dave, das ist ja schon ein markanter Opener, gruft ziemlich los am Anfang. War es damals für die Fans von Phil Collins wirklich ein neuer, ein veränderter Collins? Wie war das, wenn man das Ding aufgelegt hat? War das was Neues?
Es war nicht wirklich was Neues, aber der Sound, du hast es in der Anmoderation gesagt, war ein bisschen kantiger plötzlich. Also wir kommen bei Phil Collins Solo von der 85er-Platte No Jacket Required. Und die war sehr elektronisch, also auf dem Höhepunkt der 80er Elektronik, die war sehr verspielt und sehr 80er mäßig eben. Und jetzt haben wir gehört, da sind die Phoenix Horns wieder drin, die Bläsersätze von Earth, Wind and Fire. Es ist echtes Schlagzeug wieder mehr zu hören. Und das klang vor 30 Jahren, ich erinnere mich, doch ein bisschen organischer, als man es zu dem Zeitpunkt gewohnt war. Und wenn man so auf diese ganze Sparte Genesis Phil Collins gestanden hat, hatte man ja auch das 87er Album Invisible Touch von Genesis im Ohr und das war auch sehr mit Synthi und Drumcomputern und sehr technisch überproduziert. Insofern kantiger und ein bisschen organischer jetzt, ja.
Also er ist einfach wieder zurück im Bandsound. Das ist, glaube ich, die Essenz dieses Albums. Also er hat wieder eine Band hinter sich stehen und er programmiert nichts mehr mit dem Drumcomputer. Also wenn wir uns Face Value angucken, sein erstes Soloalbum Anfang der 80er.
Haben wir hier auch als Meilenstein besprochen.
Genau,
ne?
Wo er ja plötzlich anfängt, alles mit dem Drumcomputer zu programmieren und sich selber gar nicht mehr ans Schlagzeug setzt. Das ist hier jetzt anders und das ist auch anders aufgrund seines Produzenten Hugh Patcham. Der hat nämlich mit ihm diesen einzigartigen, schon für die 80er Knaller Schlagzeugsound entwickelt, will ich mal sagen, diesen, der so wirklich sehr kraftvoll ist und einfach so reinpuncht. Und das ist ganz interessant, weil er praktisch zwei Dinge miteinander kombiniert, einen großen Hallraum und ein sozusagen, man nennt es Noise Gate, also er versucht Signale, Lautstärke, Signale, Tonsignale an einem gewissen Lautstärkepunkt abzufangen. Und dadurch kriegt das so einen harten wirklich
und weg.
Genau.
Ja. Diesen Effekt hat Hugh Padgham 1979, also 10 Jahre vor der Platte, durch Zufall entdeckt. Und Phil Collins in Genesis, in allen Produktionen ist das im Prinzip so oder so ähnlich drin und hat im Prinzip den Drum-Sound der 80er geprägt. Das ist bei Midnight Oil drin, das ist bei Duran Duran, The Wild Boys ganz, ganz prominent und an allem, was Phil Collins in der Zeit gemacht hat.
Möglicherweise ist es auch ein Grund, warum, also man fragt sich ja schon, warum geht Phil Collins dann wieder zurück zu dem Band-Sound Ende der 80er, wenn er doch eigentlich, wir sind in den 80ern schon auch mit elektronischem Sound experimentiert und er ist Ende der 80er wieder deutlich mehr auch auf Tour und live unterwegs, vor allem auch mit Eric Clapton. Und das, finde ich, könnte auch ein Grund sein, warum er dann wieder, wir sprechen später nochmal über ihn, aber das könnte auch ein Grund sein. Ich habe mich natürlich gefragt, ne, warum kommt er wieder zurück zum Bandsound? Das könnte natürlich ein Grund sein.
Es geht um ernste Themen auf dem Album, aber ein seriöser Bandsound könnte mit But Seriously jetzt aber meinem Ernst auch gemeint sein. Und da
es hängt schon mit der Thematik, mit den Thematiken der Songs zusammen. Dass er sagen wollte, ich kann nicht so verspielt klingen, wenn ich über soziale Probleme spreche, über Armut, über Probleme in Südafrika. Das sind alles Einzelthemen in den Songs, über die wir noch zu sprechen kommen.
Der zweite Song auf dem Album zeigt aber, dass er auch sehr ernst sein kann und dass das ganze Album vor allem ernste Themen behandelt. That's Just the Way It Is. Düstere Töne, düstere Synthi-Sounds, Gitarren, lautmalerisch gibt das eigentlich schon die Richtung vor. Es geht um Krieg.
Und zwar im Speziellen um den Nordirland-Konflikt. Also Protestanten kämpfen gegen Katholiken und umgekehrt. Und die Inspiration kam jetzt nicht unbedingt aus den Nachrichten, sondern Phil Collins hatte den Antikriegsfilm Im Westen nichts Neues gesehen, wo es ja um den Ersten Weltkrieg geht. Junge Menschen ziehen in Krieg voller Begeisterung, wissen gar nicht, auf was sie sich einlassen. Und im Song geht es eben darum, dass Menschen kämpfen, Generationen, der Vater, der Sohn, der Enkel später und man weiß gar nicht mehr warum.
Also ich finde es also auch musikalisch wirklich einen der, wenn wir schon bei seriös, bei Seriously sind, einen der seriösesten Songs. Der geht einfach wirklich unter die Haut. Selbst wenn man den Text nicht versteht, kommt man da in diese bedrohlichen Sounds gut rein.
Ja, ne? Über die Flächen, die er einfach auch kreiert und über die Rhythmen, die er übereinander legt. Also Phil Collins ist ja ein großer, ich nenne ihn mal Rhythmikspieler. Also er versucht ja auch immer unterschiedliche Rhythmen miteinander zu kombinieren und das macht er hier sehr, sehr geschickt. Ich finde es ganz interessant, dass er sich einfach eine Frage stellt und das kommt natürlich auch, weil dieser Nordirland-Konflikt Ende der 80er im britischen Fernsehen sehr präsent war, auch in den Nachrichten. Und dass er Kinder gesehen hat, die mit ihren Vätern Bomben schmeißen. Und dieser Krieg einfach schon viel zu lange geht, weil er gemerkt hat, dass dieser Krieg über Generationen schon weitergetragen wird. Und das ist eigentlich ein ziemlich interessanter Gedanke, weil die junge Generation ja schon gar nicht mehr den Anfang eigentlich mitbekommen hat, die jetzt kämpft.
Sache, bis zum Enkel wird gekämpft und die wissen gar nicht mehr, warum.
Das ist wirklich sehr, 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 sehr interessant, sich damit auseinanderzusetzen und das dann in dem Moment auch in die Musik zu ziehen, diese Überlegungen in die Sounds, in die Flächen rein, in die Rhythmik, die ja dann auch gegeneinander geht und ineinander hakt.
Ja, da kommt ihm zugute, dass er als begnadeter Songschreiber, der er ist und Komponist und Arrangeur auch, vom Schlagzeug kommt, oder? Ich meine, er ist ein Weltklasse-Schlagzeuger, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel, aber es gibt wenige Weltklasse-Schlagzeuger, die so gute Songwriter und Komponisten.
Und Texter auch vor allem sind. Also die wirklich auch Texte mit die Zeilen schreiben, die Hooklines schreiben. Das kommt ja auch nicht von irgendwo. Das muss ja auch irgendwie.
Das ist interessant, wie diese Texte manchmal entstehen. Also er wurde dafür kritisiert, dass sie so ein bisschen einfach dahin geschrieben sind. Und oftmals sind diese Texte entstanden, weil er eine Melodie im Kopf hat und hat einfach auf einen Zettel geschrieben, was ihm eingefallen ist. Also ganz, ganz einfach, improvisiert oft und daraus ist dann nach und nach der Song entstanden. Und das sagt, Phil Collins sagt, so schreibe ich eben Lieder, ne? Aus der Perspektive eines ganz einfachen Menschen. Und das kommt in dem Song auch ganz besonders durch.
Und er hat immer ein Gefühl für den Song. Also er versucht, den Song immer zu spüren. Also das ist auch der Grund, warum er hier dann diese Flächen und die Rhythmen gegeneinander stellt. Aber sich auch jemanden holt. Er holt sich David Crosby, der singt nämlich im Background mit.
Hey. Crosby, Stills, Nash & Young.
Genau, den holt er sich dazu, weil er von ihm die Harmonien haben möchte, die sonst keiner hört. Das fand ich ganz interessant.
Ja, da
weil
ist er der Richtige
da
für.
Da ist er nämlich genau der Richtige für, dass David Crosby einfach Melodien über die Melodien, die Phil Collins schon hat, entwickelt, die diese Melodien ergänzen. Und das finde ich ganz interessant, dann als Musiker, als Songwriter einfach weiterzugehen und zu sagen, ich möchte, dass es so klingt und deswegen kommst du jetzt zu mir ins Studio und singst mir bitte den Background ein. Er wollte ihn tatsächlich auch eigentlich schon für das Face Value Album haben, hat aber nicht geschafft, weil da David Crosby mit seinem Bötchen ganz viel unterwegs war.
Und Crosby gesagt hat,
da habe ich leider keine Zeit.
Der hätte mich in der Zeit eh nicht gemocht, ich war ein Arschloch.
Genau, aber für dieses Album kam er dann.
Ehrlichkeit ist da schon ganz gut, wenn man zusammen
obwohl,
im Studio will.
Obwohl Fremdmusiker mit drauf sind, ist es auf den ersten Hinhörer sofort ein Collins-Song, weil auch dieses, über die Rhythmik habt ihr gesprochen, es ist dieser typische Phil Collins-Roland Percussion-Sound, dieses Dup-Dup-Dup ist drin und man, sofort Collins, klar. Ja.
Der nächste Song ist übrigens auch politisch. Es geht um Apartheid, die Unterdrückung von Menschen mit dunkler Hautfarbe in Südafrika. Darum heißt der Song auch Colors. Wir gehen jetzt mal in die Mitte des Songs rein. Der Song ist nämlich sehr unterschiedlich, hat zwei verschiedene Teile und auch darüber wird zu reden sein.
Thank you.
Wow, wir hatten eben den hymnischen Teil in Colors, dann kam so ein Zwischenspiel, was schon an Genesis-Zeiten erinnert und dann wieder das volle Besteck, Dave. Du hast, bevor wir über das Inhaltliche reden, was auf den Herzen, was den Sound angeht.
Am Anfang des Songs, man hört diese gesampelten Orchester-Hits, also das war in den 80ern, vor allem in den späten 80ern so Mode, dann so ein Stück Orchester elektronisch auf der Tastatur zu haben, da mal so reinzuhauen. Das hat schön fett geklungen, aber wir reden hier von einem Song, der politisch über die Situation der Schwarzen in Südafrika spricht, damals ja noch eine unterdrückte Minderheit, obwohl sie in der Mehrheit waren, aber politisch nicht zu sagen. Ein sehr ernstes Thema. Und ich finde, dass Phil Collins, obwohl ich den Song mag und was er sagt, da auch von der Produktion her echt übertreibt. Also das ist das Thema und diese fetten elektronischen Hits, es ist eine Umdrehung zu viel für mich. Und wenn ich es heute höre, dann ärgert es mich immer noch, weil der Song hätte es nicht gebraucht.
Also für mich ist es keine Umdrehung zu viel. Für mich zeigt es, wo Phil Collins herkommt. Er kommt aus dem Progressive Rock, er kommt von Genesis und er kommt davon, mit Musik Geschichten zu erzählen, was er in dem Moment tut. Natürlich hat er sich in den 80ern auch von Genesis abgewendet, also er ist nicht dem Progressive Rock mitgegangen, den Genesis eigentlich wollte. Er war ja immer so eher der Popper in der Band. Hat das ja auch mit seinen Alben bewiesen, aber hier zeigt er, dass er da eigentlich herkommt und dass er mit Musik Geschichten erzählen kann, weil man hier Afrika spürt. Man spürt die Unterdrückung in dem Moment durch die Orchesterschläge. Bumm, bumm, wie du gesagt hast. Ne? Mhm. Die hauen rein. Wir haben die unterschiedlichen Rhythmen, wir haben die Flächen und ich fühle mich an dieser Stelle in Afrika und ich fühle mich unterdrückt. Und deswegen finde ich diese Stelle genau richtig.
So kann man einen Collins-Song auf zwei ganz unterschiedliche Weise wahrnehmen und interpretieren. Ich, mal ganz ehrlich, ich meine, das zeichnet aber auch ein Meisterwerk aus, oder?
Also, absolut, absolut. Klar. Und beides ist richtig. Also ich finde auch viele Stellen auf diesem Album absolut überproduziert. Also wir haben, ich habe vorhin auch schon
gut,
gesagt.
Das ist ja ein Phil Collins, also das ist einfach das Thema bei ihm, oder? Ich meine, da manchmal denkst du, oh, jetzt mal ein bisschen zu viel Kleister, macht er das
dann? Ein bisschen aber zu viel Hörner, also ich habe dieses Album.
Macht er das, damit es im Radio schön kommt, ne? Ich weiß auch nicht.
Dieser Song war ja nicht als Radionummer gedacht.
Nein,
also der
Song
ist ja 9 Minuten lang und das war wirklich ein Song zum Reinfallen lassen, zum Hinhören und deswegen vollkommen berechtigt. Und ihr habt ja die Thematik schon angesprochen, die Unterdrückung der Farbigen in Afrika. Und er hat im Jahr vorher, 1988, bei dem Nelson Mandela Konzert im Wembley Stadium hat er auch gespielt. Also dieses Thema war aktuell. Er war damit auf der Bühne, er hat sich da engagiert für. Von daher finde ich es auch nicht verwunderlich, dass er dann darüber einen Song schreibt.
Und das lag ja auch in der Luft damals, viele Songs, gerade zu Nelson Mandela, und er ist ja wenige Wochen später freigekommen,
glaube ich. Wenige Monate zumindest. Ja. Genaues Datum habe ich nicht im Kopf, aber Nelson Mandela ist freigelassen worden vom südafrikanischen Regime und das muss für Phil Collins ja auch ganz toll gewesen sein. Erst singe ich drüber auf einer sehr erfolgreichen Platte und dann passiert, was sich jeder wünscht.
Es sind ziemlich viele Radio-Hits drauf auf But Seriously. Ich glaube, wie viele Single-Auskopplungen hatten wir?
Ich glaube sechs, wenn man international mitrechnet.
Ja, genau. Also das ist schon ein ziemlich guter Schnitt für einen Longplayer. Dieser eben, Colors, war ganz bestimmt nicht fürs Radio produziert. Das ist auch irgendwie beruhigend, dass auch Phil Collins LPs aus dieser Zeit Sachen haben, die
Genesis-Fans dann freuen, weil sie mal 9 Minuten lang sind, mit Brüchen im Rhythmus und
genau, die etwas komplexer produziert sind. Aber es gibt auch ernste Themen auf dem Album, die Radio-Hits sind, ohne dass man textlich daran denkt, dass es einer wäre. Habe ich mich jetzt kompliziert ausgedrückt? Ich glaube schon. Wir sprechen über Another Day in Paradise. Es geht um Obdachlosigkeit. Und ganz interessant ist hierbei, dass in der Single-Version das Intro fehlt. Wenn man nämlich diesen Song mit Intro hört, fällt einem plötzlich auf, der kriegt eine ganz andere Stimmung und es ist wirklich ein verdammt ernstes Thema, um was es da geht. Ganz spannende Geschichte. Die meisten Menschen kennen ihn natürlich aus dem Radio und von der Single, aber hier kommt die LP-Version mit einem ganz anderen Intro. Thank you. unglaublich, wie sich die Stimmung eines Liedes entwickeln kann, wenn man einfach das Intro abschneidet. Dann wird ein Radiohit draus. Es ist auch so hitverdächtig, klar, der Riff auf der Gitarre, die Melodie ist großartig, versteht man sofort, aber dieses Intro führt einen doch schon in eine ganz andere Welt. Es geht um die Welt der Obdachlosen und die eben nichts abkriegen vom Wohlstand, ernstes Thema.
Also ich finde das Intro eigentlich ganz gut und natürlich für das Radio unbrauchbar, weil dann hätte man fast eine Lücke im Radio, der Radiohörer würde sich wundern, was passiert da gerade, aber auf der Platte finde ich es gerade gut, weil das ist eine kleine Zäsur zwischen dem vorherigen Titel und eben Another Day in Paradise. Und das lässt so ein bisschen hinhören in dem Moment.
Mhm. Ich habe mich immer gefragt, wo kommt dieser Song her? Was hat Phil Collins beschäftigt, dass er über Obdachlose einen Song macht, der auch noch ein gigantischer Welthit wird? Ist ja auch ungewöhnlich. Und er hatte mal ein Erlebnis in Washington D.C., wo die reiche Welt der Politiker und so ganz krass zusammengetroffen ist mit den Obdachlosen auf der Straße. Und das hat ihn inspiriert. Und dann hat er den Song aufgenommen im Studio, Another Day in Paradise, viele, viele Jahre später, kommt aus dem Studio und da spricht ihn eine Frau, eine obdachlose Frau mit zwei Kindern auf der Straße an und fragt ihn nach Geld. Er hat gesagt, das ist total absurd.
Nee, nicht an dem Tag, wo er das Ding aufgenommen hat.
An dem Tag, an dem er das Band mit nach Hause genommen hat, um es nochmal abzuhören.
Abgefahren.
Genau. Also, the day we cut the record, also an dem Tag, als wir das Ding fertig gemacht haben, ausgespielt haben, ist das passiert. Und das hat die Kraft dieses Songs ja nur noch verstärkt für ihn.
Aber da sind wir gerade beim Thema, erreichen solche Songs da wirklich das Bewusstsein der Menschen oder geht das als leichte Popmelodie unter? Was meint ihr?
Ich befürchte fast, es geht unter.
Ich habe auch eher den Eindruck, dass es untergeht. Der Song ist ja auch in sämtlichen Schulbuch-Song-Literaturen zu finden. Also ich kenne es tatsächlich aus
dem... Na gut, dann hat man ja sich schon mal wenigstens damit auseinandergesetzt.
Ja, das stimmt. Wir haben den auch im Schulchor gesungen, das weiß ich noch. Ich finde Another Day in Paradise tatsächlich ein bisschen lieblich dafür, was es eigentlich ausdrückt unterm Strich.
Es geht mir genauso damit. Es war eine Nummer 1 in Amerika. Extrem erfolgreich, weil es diese Emotionalität hat. Aber ich glaube, die wenigsten Leute haben wirklich dann ihr Leben überdacht.
Ist ja auch was man Phil Collins vorgeworfen hat, dass er mit seichten Popmelodien über bettelarme Menschen Geld verdient. Da gab es ja schon auch Diskussionen drum, wurde ja auch kritisch gesehen.
Und dann geht er ja selber in die Schweiz, um Steuern zu sparen.
Also man kann das schon kritisch sehen, auf jeden Fall.
Also.
Und dass das ein schönes, seichtes Liedchen ist und ich kann die Kritik durchaus verstehen. Aber es ist auch nicht falsch, so einen Song zu machen.
Ja, ist ambivalent zumindest, muss man an der Stelle einfach auch mal sagen. Nein, es kann nie falsch sein, zu versuchen, Bewusstsein zu schärfen mit Songs. Das würde mir auch fernliegen, sowas zu behaupten.
Aber als Protestsong eignet er sich halt auch nicht so richtig. Nee. Also die Linken hätten in den Jahren nicht das Lied hochgehalten von Phil Collins, hätten gesagt, hier, da singt endlich mal einer, wie es wirklich ist. Auf die Idee kommt keiner.
Nein. Katharina, du hast die Gelegenheit gehabt, mit Dominic Miller zu sprechen. Das ist der Mann, der da Gitarre spielt, später auch bei Sting Gitarrist wurde und eigentlich mit allen, die Namen haben, in der Szene schon gespielt hat.
Ja, also er war Studio-Gitarrist in der Zeit, hat noch nicht mit Sting zusammengearbeitet und ich habe ihn gefragt, was dieser Song für ihn bedeutet und wie es eigentlich zu der Zusammenarbeit kam und was das mit ihm gemacht hat.
I played on it, and actually, it's funny you mentioned that because that's the song that really kind of opened the door for me as a player. Because it's kind of catch 22 being a guitarist or a session guitarist, because you need that big session to get you the next one. And that was a good moment in the office, shall we say, because I really connected with Phil Collins. His idea was dun dun ding dun 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 dun. That was his idea, and all I did was come up with an arpeggiated motif underneath that. But the inspiration was already there. His melody. That was really fun to do that. And that's how I met Sting, was because of doing that.
Also er spricht zwei Sachen an. Zum einen geht er natürlich auf den Song ein und erklärt, dass diese Melodie von Phil Collins schon vorgegeben war. Bam, da, dam, dam, da, da, dam, bam. Und er spielt unten drunter so ein kleines Arpeggio-Lick mit der Gitarre. Wenn man genau hinhört, hört man es auch. Und es würde auch fehlen, wenn es nicht da wäre, weil er genau die Lücke füllt zwischen diesen gesetzten Melodietönen von Phil Collins. Und zum anderen sagt er, dass er natürlich als Session-Gitarrist auf die Session angewiesen ist, also von der einen Session zur nächsten Session denkt und immer hofft, dass eine Session dabei ist, die ihn natürlich nach vorne bringt, die ihn weiterbringt. Und in dem Fall hat diese Session ihn zu Sting gebracht, weil Sting in den 80er Jahren auch viel mit Phil Collins gespielt hat und die sich gut kannten und er daraufhin Sting kennengelernt hat und dann der Gitarrist von Sting wurde und dann sowas wie Shape of My Heart eben komponiert.
War sein Türöffner, genau, als großartiger Studio- und Tourmusiker
auch. Er steht ja auch heutzutage noch mit Sting auf der Bühne. Ja. Also die beiden sind ja immer noch sehr aktiv zusammen.
Ein anderer ganz großer Gitarrist ist auf dem letzten Song des Albums zu hören. Eric Clapton, den verbindet ja eine lange Freundschaft mit Phil Collins und hier kommt er mit I Wish It Would Rain Down.
It Would Rain Down vom But Serious Album von Phil Collins. Und ich habe jetzt mal ganz kurz die Moderation übernommen, weil Frank König, du hast uns gerade was ganz Interessantes erzählt hier zwischen den Songs. Wie wirkt eigentlich der Song auf dich?
Ich bekenne, ich mag es einfach nicht, wenn Sänger in Solo-Gitarristen reinsingen. Ja, das kann ich nicht ab. Das ist ein großartiger Song. Es ist eine hervorragende Gitarrenarbeit von Eric Clapton, ein bewegendes Ding, bluesig, was bei Phil Collins ja sonst normalerweise nicht der Fall ist. Und dann, wir hören es nachher noch zum Ausklang, zum Abschied, steigern die beiden sich da in was rein und nee, das ist mir persönlich zu dick. Ich bekenne das hier an dieser Stelle. Ich mag nicht, wenn Solo-Gitarristen von Sängern unterbrochen werden und umgekehrt. Dave, jetzt ist dein Part zu diesem Song.
Zu diesem Song? Ich finde es ganz toll, dass dieser Gospelchor drin ist, weil der mich immer bewegt, vor allem weil er sich so steigert zum Ende des Songs. Ich finde es den besten Song auf dem Album, kann aber deine Kritik nachvollziehen, höre sie jetzt erst so richtig, dass sie ständig in die Quere kommen, Gesang und Eric Claptons Gitarre. Aber ich finde die Energie und die Passion in dem Stück macht es zu einem großen Stück Musik. Und das Beste auf der Platte, das beste Lied.
Das finde ich im Übrigen auch. Komisch, ne?
Also, ich finde es auch. Aber wirklich? Das liegt mehr oder weniger also an Eric Clapton.
Ja, also, mit weil, dem Mann kannst du nicht viel falsch
mit
machen.
Dem, genau. Ja. Und er hat ja auch schon mal auf einem Phil Collins Album gespielt, auf Face Value, If Leaving Me Is Easy. Und Phil Collins war der Meinung, dass man ihn da nicht so gut hört oder er da mehr oder weniger verschwindet auf dem Album. Und deswegen hat er gesagt, dieser Song, ich brauch dich, komm bitte zu mir ins Studio und spiel nochmal richtig fett Gitarre.
Und du darfst sogar in meinen Gesang reinspielen.
Genau, aber ich sing trotzdem drüber. Edge. Ja, egal. Das ist ja eine geschmäcklerische Frage. Aber das Ding hat ja, war ein Riesenhit auch in Amerika auch, ne? Also vor allem, ne?
Ja, Another Day in Paradise und das hier auch. Und man muss dazu sagen, in der Zeit danach, in den 90ern, ich war in den USA ein paar Mal. Und auf jeder Softrock-Radio-Station ist Phil Collins mit den Balladen auch mit der rauf und runter gelaufen. Und ich glaube, dann ist was passiert, man kann sagen, das ist gekippt. Also die Radiomacher und die Leute haben sich so an Phil Collins nach dem Riesenerfolg satt gehört, dass er heute schon fast im Radio ein Aussätziger ist. Also man hört ihn kaum noch.
Dort,
ja, ja. Bei uns ist das anders. Aber Amerika hat ihn so umarmt ab Ende der 80er und in den 90ern, dass die Leute ihn in den USA nicht mehr hören können. Trotz Oscar-Erfolg, er hat den Oscar bekommen später für Tarzan, für den Soundtrack zu Tarzan. Aber eigentlich ist er für den amerikanischen Radiomarkt mehr oder weniger verbrannt.
Trotzdem, der Schlusspunkt eines großartigen Albums, da beißt keine Maus den Faden ab. Noch ein Wort zur Gesangskunst von Phil Collins. Der ist ja so ein bisschen wie die Jungfrau zum Singen gekommen damals bei Genesis, ne? Er hat sich nicht drum geschlagen.
Nö, sie hatten aber niemanden anders. Peter Gabriel war weg, der wollte nicht mehr. Dann hat er im Probenraum, hat er das mal eine Weile übernommen. Und sie haben immer wieder andere Sänger getestet und das hat irgendwie nicht funktioniert. Und irgendwann sind sie bei Phil Collins hängen geblieben. Und ich verstehe heute gar nicht warum, weil er singt fantastisch. Aber ich glaube in der Zeit, also wir reden hier von Mitte der 70er Jahre, hat er das erst lernen müssen, weil er gar nicht in dieser Rolle drin war, Katharina, oder?
Ich finde es witzig, dass er im Musikvideo zu I Wish It Would Rain Down eben genau auf diese Szenerie schaut. Und zwar sehr humorvoll schaut. Das ist eine Theaterszenerie. Man muss sich vorstellen, so...
Darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Ja. Es ist ja, sagen wir mal so, etwas schwierig in einem Podcast über ein Musikvideo zu sprechen. Aber wir müssen jetzt diese Ausnahme machen, weil das Werk ist 8 Minuten lang. Es kommt aus einer Zeit, wo man sich noch Zeit gelassen hat in Musikvideos.
Wo noch Geschichten erzählt wurden in Musikvideos.
Das müssen wir vielleicht vorwegschieben. Also wenn Sie sich's angucken wollen, es ist in den gängigen Videoportalen aufzufinden. Und es erzählt eben eine Geschichte. Sorry für die Unterbrechung, Katharina, aber
kein
das
Problem.
Muss man mal sagen.
Es ist eine Theater-Musical-Probe, schwarz-weiß gefilmt in den 50er, 60er Jahren. So kann man sich das vorstellen, so sind auch die Protagonisten gekleidet und die Band sitzt auf der Bühne und die Schauspieler sind da und ganz vorne sitzt natürlich mit der Gitarre Eric Clapton und hinten am Schlagzeug sitzt Phil Collins und der Regisseur kommt auf die Bühne und sagt, wo ist denn der Sänger? Und der Sänger taucht nicht auf und dann sagt Eric Clapton, er kann noch singen und zeigt auf Phil Collins am Schlagzeug.
Billy, glaube ich, in dem Film.
Ja, und der Regisseur ist dann auf jeden Fall, sagt, er spielt doch Schlagzeug, der kann doch nicht singen. Und dann sagt Eric Clapton vehement, doch, der kann singen. Ja, und wer spielt dann Schlagzeug, fragt der Regisseur. Und dann zeigt Eric Clapton auf den Hausmeister, der gerade irgendwas wegkehrt. Und so formiert sich dann die Band, also der Hausmeister setzt sich ans Schlagzeug und Phil Collins fängt dann an zu singen. Sie machen noch eine kleine Schauspielszene vorne weg und dann sagt der Regisseur, lass es lieber, sing einfach nur.
Und er antwortet, glaube ich, er hat ja auch gesagt, ich kann singen und nicht schauspielen.
Genau.
Das ist wirklich witzig, weil Phil Collins ja ein Kinderdarsteller war. Er kommt ja auch aus der Schauspielerei.
Richtig.
Und er hat mehrere Filme gemacht.
Er hat bei A Hard Day's Night mitgespielt.
Und er hat ein Jahr bevor dieses Album But Seriously rausgekommen ist, hat er in dem Erfolgsfilm Buster den Menschen gespielt, der diesen britischen Postzug ausgeraubt hat und sich dann nach Südamerika aufmacht. Das war ein sehr erfolgreicher Film, hat er auch ein paar Hitsongs geliefert. Also Schauspielerei ist eigentlich auch seine Welt und ich wundere mich ein bisschen, dass er das nicht öfter gemacht hat. Aber in den Videos hat er es wirklich ausgelebt. Also wenn ich da an das Video von Jesus He Knows Me denke, wo er so einen TV-Prediger spielt, einfach unfassbar gut.
Und das ist natürlich, um es nochmal zu unterstreichen, in dem Video wirklich diese Genesis-Situation. Er kommt unbedarft als Sänger rein, er hat sich nicht drum geschlagen, aber er muss dann diese Rolle übernehmen und das sei ihm auch gegönnt. Er ist halt ein bisschen eingeschränkt in seinem Stimmvolumen, ne?
Na, er hat auch schon, also bei That's Just The Way It Is hat er schon auch ein relativ großes Volumen. Also
oder
ist
sagen
jetzt
wir,
nicht so eingeschränkt. Er ist sehr, ich finde ihn an der einen oder anderen Stelle sehr knödelig.
Du sagst es.
Also er knödelt sehr. Manchmal schreit er auch einfach. Aber im Grunde hat er eine Charakterstimme und man hört ihn aus vielen, vielen hundert Sängern raus. Und das ist das, was in der Popmusik wichtig ist und das ist das, was für ihn wichtig ist.
Deswegen erkennt man ihn im Radio sofort.
Schönes Schlusswort und ich kann nur empfehlen, gucken Sie sich dieses Video an. Ich sage danke, Katharina Heinius.
Sehr
und
gern.
Dave Jörg.
Umso gernerer.
Ich bin Frank König und jetzt hören wir noch ein paar Takte aus I Wish It Would Rain Down und tschüss.
Woche ein Album, ein Stück Geschichte. Die S4 1 Meilensteine.